Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge unseres Podcasts The Loyalty Mindset. Unser heutiges Thema ist Inside Out versus Outside In. Im Grunde geht es darum, warum Loyalty-Programme oft am Kunden vorbeigehen. Da möchten wir heute ganz ehrlich drüber diskutieren. Im Grunde geht es darum, dass ja viele Loyalty-Programme nicht nur gefühlt, sondern auch in der Realität aufwendig gebaut sind, technisch anspruchsvoller werden, durchdacht sind, aber halt am Ende vielleicht A, kaum genutzt werden oder von dem Endkonsumenten nicht richtig verstanden werden. Und wer könnte hier ein besserer Gast sein als Christian Bauer, seines Zeichens, glaube ich, über 20 Jahre Erfahrung im FMCG und QSR-Business mit Stationen bei Bonduelle, Burger King und Subway. Und ich glaube, Christian, du hast ja, soweit ich weiß, in unserem Vorgespräch mir auch erzählt, dass du vor 12 Jahren das Payback-System bei Burger King eingeführt hast.
Ja.
Vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist, unser Gast bist und ich freue mich auf den Austausch gleich.
Let's rock, ich freue mich auch.
Aber vielleicht zum Einstieg ganz kurz, wenn wir, du hast es gerade schon angesprochen, die Realität im Markt.
Ja.
Man kann ja viele Programme aufsetzen, durchdenken, technisch ist super vieles möglich,
ja.
Aber im Endeffekt hängt es ja auch immer darum, oder daran, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Das klingt simpel, ist aber ein unglaublicher, durchdachter Prozess, der da stattfinden muss. Mal ganz generell gefragt, wenn du dir heute Loyalty-Programme anschaust, völlig, natürlich aus deiner Expertenbrille, aber so ein bisschen top-down.
Ja.
Was funktioniert denn gut aus deiner Sicht und was funktioniert nicht gut? Sodass man schnell merkt, dass es in der Praxis halt schwierig wird.
Okay. Gut. Also kurz, bevor ich dir antworte, kleiner Legal Disclaimer, dass ich nicht nachher Anrufe von ganz vielen bösen Anwälten bekomme. Also das soll jetzt ja hier kein abstraktes Gelaber sein.
Richtig.
Ich möchte es möglichst präzise machen. Jetzt kann ich da aber nicht sagen, die App von X ist doof und die
alles
ist besser. Also ich werde versuchen, das Ganze sagen wir so ein bisschen so zu umschreiben, aber ich möchte natürlich, dass das Ganze auch ausreichend Butter bei die Fische hat.
Ja.
Wo funktioniert's oder wo funktioniert's nicht? Ich habe mich heute spaßhalber als Vorbereitung für dieses Gespräch einfach mal so ein paar dieser Apps und Loyalty-Programme aufgerufen. Und da geht's schon los. Oh, Login. schön.
Der Klassiker, du warst sozusagen.
Der Klassiker. Log dich doch bitte ein mit deiner E-Mail-Adresse und mit deinem Passwort. So, und dann stellt man sich vor, wunderbar. Also jetzt bin ich seit 8 Wochen mal wieder in welchem Geschäft auch immer. Ich stehe an der Kasse. Es ist vollkommen egal wo, weil die Situation ist eigentlich überall gleich. Da ist Druck. Ja, also hinter mir ist die Schlange. Vor mir ist das, was ich gerade bezahlt habe. Da schaut mich jemand erwartungsvoll an. Der möchte auch, dass irgendwie sein Gast oder Kunde hier schnell geht. Jetzt möchten wir das gerne nutzen und jetzt geht's los.
Ja.
Und dann hast du einen Moment, der fühlt sich richtig, richtig schlecht an. Und dann fragt man sich zum Beispiel schon, okay, warum hat nur ein Bruchteil dieser ganzen Loyalty-Programme und Apps eine Funktion, dass ich meine Kundenkarte als QR-Code in der Wallet habe?
Mhm.
Weil da kann ich sagen, nix, vergiss den Einloggen, rein geht's, QR-Code-Scan, here we go. Ich habe sie mir heute alle nochmal angeguckt oder viele. Also packst dir einfach in die Wallet 2 von sehr, sehr vielen. Hab's drin und finde es mit einem Klick. Ja, das sind schon mehr. Aber so, und jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja total banal. Ja, aber wenn ich irgendwas gelernt habe, dieser Kassiervorgang, das ist halt ein Moment maximaler Stressvorgang.
Ja.
Und wenn du in dem Moment versagst, dann sagt der Gast beim zweiten oder dritten Mal, ey, ich habe keinen Bock mehr. Und dann nehme ich das auch nicht mehr.
Wenn ich da kurz einhaken darf, denkst du, dass dann viele dieser Programme aus Unternehmenssicht gedacht werden, aber seltener oder nicht oft, sagen wir mal vorsichtig, dann aus Kundensicht wirklich? Also wirklich in der aktuellen Usage von dem Programm, von der Haptik, wie du sagst. Es kann ja vom Opt-in hingehen zu wirklich einer Experience am Counter sozusagen. Das erfahre ich hier, sehen wir auch oft, oder wenn wir auch mit Kunden reden, die mit uns zusammenarbeiten, fängt es ja meistens damit an, okay, wie sieht eigentlich die User Journey aus?
Ja.
Ja, und oft wirkt es so zumindest, dass man sich intern ganz, ganz viele Gedanken macht, wie so ein Programm aussehen soll.
Ja.
Aber oft auch nicht so weit gedacht wird, wie, oder andersrum gesprochen, sich in den Kunden hineinzuversetzen, wirklich in der nachhaltigen Usage, die nachher erfolgen muss. Oder im besten Fall sollte, sodass der Kunde, Consumer, Mitglied, was immer du für ein Vertical nimmst, auch sagt, okay, ich fühle mich hier verstanden.
Ja.
Ich habe eine bestmöglich niedrige Hürde, es zu nutzen, und ich habe einen möglichst hohen Wert, den ich für mich selber erkenne auch, es zu nutzen.
Ja, ich glaube, das ist der klassische Inside-Out versus ja. Outside-In. Und ich glaube, die meisten, vor allem wenn das vielleicht noch irgendwie Konzerne oder internationale ja. Konzerne sind, da sagt halt irgendjemand auf dem C-Level, wir brauchen so ein Ding. Dann schickt er sein Tech-Team los. Am besten sitzen die noch in einem anderen Land und sagen, ja, wir bauen jetzt die sensationelle globale Lösung.
Mhm.
Die Länder fragen, was für die wichtig wäre. Nee, das hält ja irgendwie nur auf, weil wir haben einen straffen Zeitplan.
Ja.
So, und dann landet irgendwann so ein Raumschiff. Ja. Und niemand hat sich eigentlich wirklich gefragt, okay, wie ist denn die Wettbewerbssituation in dem Land? In welcher Situation steht denn vielleicht der Gast irgendwo? Ja. Was will ich eigentlich jetzt wirklich konkret erreichen? Was ist es mir das wert? Und das beginnt mit so ganz banalen Fragen wie, wie stelle ich denn sicher, dass im Moment der Wahrheit, nämlich wenn jemand das Ding zückt, ja, dass das technisch funktioniert. Das ist sowas wie, welche Bezahlsysteme muss ich denn, wenn ich möchte, dass da irgendwie ein Bezahlsystem drin ist, weil jetzt zum Beispiel im QSA-Bereich hast du ja immer bestell doch hier gerne. Mhm. Ja, da schicken die was aus den USA und die einzige Möglichkeit ist Kreditkarte.
Okay. Ja,
wie viel Prozent aller Deutschen haben eine Kreditkarte? Unter 20.
Mhm.
Dann erklärst du denen, Leute, wir brauchen zumindest mal sowas wie XPAL. Ja, haben wir jetzt auch nicht programmiert. Ja, ist das Ding schon zum Scheitern verurteilt? Ja. Oder halt einfach auch die Frage, ganz ehrlich, was bin ich denn auch wirklich bereit, meinem Gast zu geben? Weil jetzt machen wir uns ja nichts vor, die Zeiten sind hart.
Mhm.
Es ist am Ende auch in den meisten Fällen Low Involvement, vor allem wenn wir so im Retail-Bereich unterwegs sind. Ja, das mag bei Airlines anders sein, ja, für den Senatorstatus, für den Imperatorstatus, da tun Leute ganz viel. Aber wenn es jetzt um die Frage geht, gehe ich jetzt zu Retailer X, Y oder Z oder wo hole ich mir? So, das Ding ist erstmal Low Involvement. Kein Mensch hat Lust, sich groß mit den Funktionalitäten einer App zu befassen. Kein Mensch hat Lust, allzu viele Daten preiszugeben, weil das ist den Leuten ja auch klar. Und dann muss der Vorteil, den ich habe, sehr, sehr deutlich werden.
Mhm.
Und ich glaube, da denkt man möchte dann einfach sagen, oh wunderbar, ja, ich hänge dem Kunden irgend so eine undefinierte Wurst vor die Nase, weil das darf ja auch nicht so viel kosten. Und am Ende stellt man fest, der Gast oder der Kunde ist aber nicht blöd und er sagt sich, ich verstehe eigentlich nicht, was ihr wollt, es ist komplex. Ich habe es jetzt runtergeladen und dann demnächst deinstalliere ich es, wenn ich das Handy-Cleanup mache. So. Und auf der anderen Seite, ein positives Beispiel. Ich hatte letztens die Frage, zu welcher Drogerie soll ich gehen?
Okay, das bin ich gespannt.
Und dann sagte meine bessere Hälfte zu mir, du, da gibt's die Drogerie Piep. Die haben eine App, da kriegst du 10% auf jeden Einkauf, auf alles. Die App lädst du jetzt runter und gehst dahin. Und dann habe ich gedacht, doch, das passt doch super.
Ja.
Und das ging.
Okay.
So, und dann denkt man sich, die haben bestimmt alle noch tolle Angebote und schnacki schnucki. Aber der Hauptvorteil, der war klar, den QR-Code zum Einscannen gab es mit ein. Die Person an der Kasse war auch noch freundlich und hat mir noch geholfen. Und du denkst, okay, da habe ich verstanden, was ich davon habe.
Mhm.
Ob 10% auf alles jetzt langfristig das beste Geschäftsmodell für den Drogeriemarktbetreiber ist, das steht mal auf dem anderen Blatt. Aber da habe ich sofort verstanden, was ich davon habe.
Mhm.
Und das verstehe ich oft nicht.
Aber warum denkst du, woran liegt es dann wirklich? Also du hast einmal, klar, wenn du im großen Konzern bist, hast du die internationale Komponente da drin. Viele Stakeholder, man kennt es, ist mitunter mehr Change Management als wirklich Arbeiten am Projekt.
Ja.
Aber der wichtigste Punkt ist ja das, was du gerade auch herausgestellt hast, nochmal darauf zurückkommt, ist ja wirklich, welchen wahrgenommenen Wert hat der Kunde?
Ja.
Da ist zum einen ja die Mechanik, so Einfachheit versus Komplexität.
Ja.
Ja, also wenn du natürlich dann auch, sag ich mal, eine Loyalty-Plattform hast, die von UX, UI angefangen bis hin zu den Benefits, die du dort dem Kunden anbietest, so undurchsichtig ist und so scattered ist von Rabatt bis Y-Punkte, alles gemischt, dann hast du ja auch nicht wirklich eine Idee dahinter. Gefühlt.
Genau.
Ja, weil man merkt, es haben viele Leute mitgeredet, das ist auch gut so.
Ja.
Und irgendwann wurde gesagt, entweder wir haben jetzt keine Lust mehr weiter zu reden, wir machen das jetzt so, oder nee, wir finden das wirklich gut, wie es so ist. Für mich immer, was ich mich frage, ist, wir haben ja Rabatte, wir haben Punkte, wir haben Experiences da, wo wir unseren USP auch drin haben. und du hast auch Discounter angesprochen oder von mir ist auch QSA. Irgendwann ist ja auch diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, ich gebe nochmal einen Discount, ich gebe mir nochmal einen Rabatt, nochmal einen Rabatt. Das hat ja einen direkten Margeneffekt, sozusagen. Das ist ja das, was du sagst. Das kann ja für ein Entree cool sein, ja, wenn du sagst, ich möchte die neue App launchen. Ja. Aber die Nachhaltigkeit dahinter für das eigene Business sei mal dahingestellt und der wahrgenommene Wert. Weil im Grunde denke ich mir, dass ja, wenn man jetzt zum Beispiel ein Erlebnis hat oder ich bekomme die Möglichkeit durch Company XYZ mit meiner Familie, gerade in den heutigen Zeiten, ich sag mal, 100 € Gutschein für einen Freizeitpark mit meiner Familie zu bekommen, ist ja der emotionale Wert dahinter nochmal ungleich höher, als zu sagen, ich bekomme jetzt 10% Rabatt, weil du halt Experiences damit miteinander verbindest oder auch Emotionen damit miteinander verbindest. Wie siehst du das in dem Verhältnis? Ich meine, es gibt jetzt nicht richtig oder falsch, schwarz oder weiß, aber...
Also ich glaube, das kommt wirklich drauf an, in welcher Kategorie und mit welchem Geschäftsmodell du unterwegs bist und was ist den Leuten in dem Moment wichtig. Mhm. Also es gibt einen Telekommunikationsanbieter, wenn du bei denen einen Vertrag unterschreibst und das ist, würde man sagen, deutscher Premium-Anbieter, bist du Teil deren MyXY-Programm. Ja. So, und die sind eben sehr, sehr gut mit diesen ganzen Experiences. Da hatten wir auch eine Kooperation mal mit Subway, da gab es ein Sandwich umsonst und das war ohne Hidden Catch. Oder ich krieg Konzerttickets. Also das ist sozusagen dieses Thema Money Can't Buy, exklusiv. Okay. Aber jetzt muss man sich ja fragen, also ich schließe erst den Vertrag ab über 2 Jahre und dann kriege ich das, dann bin ich da, dann ist also ja eigentlich der Job, okay, zeig mir 2 Jahre lang, dass es sich besonders lohnt, mehr für Daten, Mobilfunk und Telekommunikation auszugeben, als ich das vielleicht bei einem anderen Anbieter hätte. Und gib mir über diese 2 Jahre dieses Depot, dass wenn es um die Vertragsverlängerung geht, ich dann sage, weißt du was, hey, also dieses Robbie Williams Ding, das war jetzt ja wirklich cool. So, da gehe ich hin und da mache ich das. Da sind aber auch schon Leute in dem Moment, die am Anfang ja die Entscheidung getroffen haben, ich möchte das, das ist es mir wert und vielleicht werde ich auch Teil des Ganzen. Dasselbe ist, was vielleicht irgendwo in... im Bereich Luftverkehr angeht. Also Leute tun ja alles Mögliche, um diesen roten Senatoranhänger zu kriegen. Ja,
so. Das ist auch sehr, sehr schwierig geworden
mittlerweile. Das ist sehr, sehr schwierig geworden, genau. Oder auch den Zugang zur Traveler Lounge. Ja. So. Und ich glaube, da ist dieses Experience-Teil oder eben der Status oder irgend so ein Money-Can-Buy-Thing. Ich komme eben dann nicht rein. Da ist das relevant. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite weiß, ich bin im Lebensmitteleinzelhandel, das Ding ist Low Involvement, ich habe eine Zielgruppe, die wirklich jeden Euro umdrehen muss. Ich glaube, da gilt der alte Spruch, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja, also bevor ich in irgendeinem Punktesystem, das ich nicht verstehe, irgendwas kriege oder ein 20% Experience oder 20 € Experience-Gutschein, wo ich aber weiß, dass die Experience immer noch 400 € kostet. Ich glaube, da sagen dann viele Leute, weißt du was, dann gib mir lieber 10% Cashback. Da weiß ich wenigstens, was ich habe. Und deswegen glaube ich, ich glaube, du musst einfach verstehen, okay, in welchem Geschäftsmodell bin ich denn? Wie viele Momente der Entscheidung habe ich denn? Und was ist eigentlich für meinen Gast oder für meinen Kunden in dem Moment relevant? Und das ist ein komplett anderes Setup jetzt für Premium Telekommunikation versus QSA versus Retail.
Klar, bin ich vollkommen bei dir. Aber eine Experience kann ja zum Beispiel auch sein, wie mache ich wöchentlich oder täglich vielleicht einen kleinen Unterschied im Leben meines Konsumenten, meines Mitglieds, whatever aus. Das kann ja darüber hinausgehen von dem, was, dass man sagt, hey, 100 € Gutschein für Freizeitpark oder was auch immer, sondern eine Kampagne, die ich eigentlich ganz cool fand, die Kollegen von uns umgesetzt haben, ist für einen Telekommunikationsanbieter, das ist schon erwähnt, ist das Thema, okay, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir regelmäßig auch bei unseren Kunden stattfinden. Und zwar nicht nur als, hey, möchtest du einen neuen Tarif wechseln, sondern wirklich so als Partner im Alltag.
Ja.
Hat natürlich KPIs dahinter, wie Churn-Reduktion, man möchte neue Verträge schon. Klar,
logisch.
Also wenn wir ehrlich sind, Leute-Programme bestehen ja nicht nur dafür zu pleasen,
die sondern sind das da ein Business zu machen.
Und das genau, ist richtig.
Man muss sich nur, das Spannende ist aber, man sollte sich vorher dann überlegen, was ist eigentlich mein KPI.
Richtig, das ist ein ganz guter Punkt, da kommen wir noch zu.
Ja.
Aber da war zum Beispiel ganz grob skizziert die Idee, okay, wir bauen ein Kaffeenetzwerk in komplett UK auf.
Ja.
Für dich, lieber Kunde. Heißt, alle deine Kunden bekommen einmal pro Woche für einen Pfund an 1300 Standorten einen Kaffee.
Ja.
Zum Beispiel. So was finde ich persönlich als Loyalty weitergedachtes Programm super charmant, weil du dann wirklich einen kleinen Unterschied machst im Leben. Und du die Marke hat auch noch einen Brand Awareness Effekt dabei. Es geht jetzt, das meinte ich vorhin, ein bisschen so weggehen von dem, klar, es ist gelernt, aber das ist halt auch ein direkter Trigger im Daily Life. Klar, trinkt nicht jeder Kaffee, aber die meisten halt schon. Ja, und wenn man sich vorstellt, man ist irgendwie im Stau, hat eh schon einen mega Hals, weil man immer commuten muss und weiß aber gut, ich kann in der Ecke halten und bekomme jetzt für einen Euro einen Kaffee.
Ja.
Ja. Also dann verbindet man ja Marke mit Loyalty sozusagen und frage mich, ist das nicht dann wirklich, wirklich Loyalty? Weil man ja im Perceived Value generiert plus Branding. Oder wie siehst du das? Oder sagst du, das muss immer super hart auf den KPIs einzahlen?
Also als du mir das gerade erzählt hast, in einer meiner Tätigkeiten früher hatten wir mal eine Kooperation mit einem Mobilitätsclub aus Deutschland.
Wer kann das wohl sein?
Da weiß ich auch jetzt nicht genau. und da gab es sozusagen das alte Modell. Mhm. Wenn du da kommst, hauptsächlich irgendwo an der Autobahn, wo es ja schon ein bisschen teurer ist und dann deine Mitgliedschaftskarte, die war nicht grün, sondern irgendein anderes in Komplementärfarbe auch vorzeigst, kriegst du 1 Euro Rabatt aus. Mhm. So, und davon wollten wir weg und haben uns dann genau überlegt, okay, wie kriegen wir das hin, und wir machen diesen Cash-Rabatt auf einen gratis Kaffee. Also die Kundenresonanz war mäßig.
Okay.
Und das ist eigentlich ja total abstrus, weil du ja eigentlich denken würdest, okay, kauf dir heutzutage, oder auch wenn es vor 10, 15 Jahren war, hol dir doch mal einen Kaffee an der Autobahn. Der kostet deutlich mehr als dieser 1 Euro. Aber da haben wir festgestellt, dass wir dachten, sensationelle Idee, also so Triple Win, höherer Wert für den Gast in der monetären Geschichte, deutlich weniger Kosten für den Franchise-Partner, und eine Kaffeemaschine haben sie alle da stehen. Spannenderweise geile Inside-Out-Geschichte, Outside-In hat nicht so funktioniert. Das zweite, das ist jetzt sehr praktiker mit diesen 1300 Kaffee-Points. Was oft vergessen wird, ist, wie nehme ich diese 1300 Points auch mit? Vor allem in einem Franchise-System.
Absolut.
Und was hat jetzt der eine, also wie überzeugst du jetzt Franchise-Nehmer X in Stadt Y, dass er dem jetzt nicht für 2,50 Euro oder 2 Pfund jetzt den Kaffee gibt, sondern den 1 Euro, weil der jetzt eine Karte von hat? Die erste Frage ist, was habe ich davon?
Genau.
Und also jetzt aus Franchise-Systemen kommend, ist, glaube ich, auch eine der größten Hürden, zu sagen, okay, ja, zentralseitig haben wir das alles. Ja, und in der Fläche, das läuft schon. Da kannst du sicher sein, nee, das läuft garantiert nicht. Und da steckt der Teufel manchmal noch extrem tief im Detail.
Absolut, wie gesagt, also es ist ja, also dieser Case weiß nicht nur bezogen auf Franchise-Companies, sondern ist wirklich lokal, regional.
Ja.
Wie gesagt, es ist ja Agents, die das wirklich koordinieren, die ganze Kampagnenzeitraum gegenüber. Und dann kann man das schon schon effektiv garantieren. Wenn du jetzt mal von Ketten weggehst, ist natürlich auch ein Triggerpunkt mit den Partnern, mit denen man da zusammenarbeitet, auch natürlich Traffic in ihre Läden zu bekommen.
Ja.
Ja. Und da ist mitunter das Modell dahinter, kann ich jetzt natürlich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber die Sache ist ja dann genau das Thema. Ja, es müssen natürlich interessante Partner miteinander sein, sodass man einen Win-Win auch erzielt, um halt diese Benefits generieren zu können. Also wenn man sich ein bisschen loslöst von den großen Ketten, sondern das ein bisschen breiter denkt, in regionale oder nationale Abdeckung, da gibt es ja ganz, ganz viele auch kleinere Unternehmen, die in so einem Partnernetzwerk halt mit integriert sind, wo das durchaus effektiv machbar ist. Aber es muss halt aus meiner Sicht auch die Kommunikation dahinter stehen.
Richtig.
Ja, also die muss halt auf den Punkt und simpel und erklärend sein, weil du kannst noch ein so tolles Loyalty-Programm oder Netzwerk aufbauen, wenn die Kommunikation dahinter nicht stimmt und der USP, das, was du sagtest, jetzt machen wir so ein bisschen Bullshit-Bingo, die USPs auf die KPIs einzahlen.
Oh. Autsch.
Das musste jetzt einmal sein. Aber dann, glaube ich, kann da ein super Schuh draus werden, mal ganz platt gesagt. Weil ich denke, das ganze Thema Loyalty verändert sich allein auch durch eine Gen Z, die natürlich auch ganz andere Verhaltensweisen hat als ich in meinen jetzt 50ern sozusagen. ich merke es ja selber bei meiner Tochter auch.
Ja.
Ja, die wird durch ganz andere Benefits in Anführungsstrichen getriggert als ich jetzt oder andere Generationen. Und der hatte ich das zum Beispiel mal erzählt von diesem Kaffee. So, super, finde ich mega. Wenn ich irgendwie auf dem Weg zur Schule oder hoffentlich in einem Jahr auf dem Weg zur Uni bin, ja, dann ist das was, meinst du, super. Ja, oder wir haben auch schon mal, oder es gibt ja auch Systeme, die auch genau auf so Mensa-Zielgruppen einzahlen. Also die Frage ist immer, wo ist die Zielgruppe, um welche Mechanik, um welche Benefits passen dann auch zu den jeweiligen Zielgruppen. Ich glaube, das macht es aktuell auch so ein bisschen komplex und schwierig, oder?
Klar, also ich meine, das eine ist ja, und da muss man sich ja schon mal fragen, okay, also du hast jetzt deine Tochter gefragt, das ist ja schon mal super.
Ja.
Ja. Wie oft steht denn, wenn sich irgendjemand sagt, wir setzen sowas auf, diese ganz einfache Frage, was wollen denn jetzt wirklich unsere Kunden, unsere Gäste und womit machen wir die denn glücklich? Mhm. Ja, also das, ja, oder ist das halt top-down, wir machen das jetzt und dann such mal, ja, und dann geht das Ganze halt los, ja, was können wir uns denn leisten? Wen finden wir denn, der uns irgendwie was zur Verfügung stellen kann, was irgendwie nicht so viel kostet? Aber
was ist denn deine Erfahrung? Wie läuft es dann häufig ab?
Das, was ich da gerade eben skizziert habe, ist sicherlich eher der Fall, als dass man es bottom-up macht und sagt, ich starte mal mit einer Befragung bei 2000 Leuten aus der Zielgruppe und versuche zu verstehen, was die wirklich wollen. Also, und weißt du, das Lustige ist, das ist auch, da muss man sich ja selber an seine eigene Nase fassen. Also ich bin Mitglied in der CMO-Community, wir haben uns diese Woche getroffen. Ja, und dann sagte auch ein Kollege, während eines Vortrags, den er gehalten hat, es ging um ein anderes Thema, aber es war einfach systematisch. Und er sagt, okay, wow, und jetzt habe ich da dieses KI-basierte Raumschiff gebaut und was ganz Tolles. Aber am Ende ist mein Charge mein Versicherungsvertreter und der sitzt in Bad Aibling. Mhm. Und wie hilft das, was ich da gemacht habe, am Ende dem? Ja,
aber vollkommen nachvollziehbar.
Und das ist halt einfach das Problem. Diese Sachen kommen meistens top-down. Mhm. Wenn es international läuft, wird es nicht besser. Und dann ist die Frage, ja, was triggert denn jetzt einen deutschen Gast? Mhm. Was triggert denn jetzt den deutschen Verbraucher? Das ist sekundär. Was ich auch spannend fand, das habe ich an dem Abend an der Bar gelernt.
Da lernt man meistens
die interessanten Sachen, es gibt jetzt ja auch Händler, die jetzt gerade auf ihre eigenen Systeme setzen. Und die meisten Einzelhändler haben dann ja auch noch einen Discounter irgendwie dabei und der sagte, nein, also sie haben diese zwei Programme und haben sie separat aufgesetzt, basierend auch auf einem Insight, dass der Discount-Kunde der ist, dem du wirklich in dem Moment den sofortigen Rabatt geben musst. Mhm. Ja? Und der Nicht-Discount-Kunde, da kannst du mit dieser Punktemechanik arbeiten. Da funktioniert es, weil es die Kunden vielleicht auch schon vorher gewohnt waren. Und das fand ich echt mal spannend. Also da hat jemand mal unten gesagt, okay, wen möchte ich eigentlich ansprechen? Was ist den Leuten wichtig und wie baue ich das auf? Das hatten die ein bisschen Learning, weil sie, glaube ich, vorher irgendwo in so einem anderen Verbund drin waren.
Okay.
Aber das ist ja in Ordnung, ja. Aber ich glaube, das passiert zu selten.
Hast du mal so Beispiele? Du kannst jetzt nicht so tief reingehen, zum Beispiel, wo jetzt einfache Ansätze besser waren als komplexe Systeme.
Ja, das ist, Achtung, das tut jetzt weh, aber das muss sein, weil das ist immer noch.
Opa hat gesagt, nur unter Schmerzen lernt man.
Ja, nein, das stimmt. Also ich meine, so viele Bäcker oder Friseure haben diese 10er Stempelkarte.
Mhm.
Ja, und es ist total simpel, bei den 10 Brötchentüten kriege ich die 11. umsonst.
Mhm.
So, und dann kann man sagen, ui, das ist ja total oldschool und wie soll ich das machen und so weiter und so fort. Aber jeder versteht's.
Mhm.
Auch heute noch. Und und die Leute sind happy, boy, jetzt habe ich da diese 8 Stempel, jetzt brauche ich noch die 10. Und weil der Benefit ist klar, dann kriege ich den 10. umsonst.
Ja.
Ja. Aber dann kann man sagen, oh Gott, ich gebe ja 10% Rabatt, das ist ja total viel. Ja, schon, aber der war ja vorher 9-mal bei dir. Also wenn du dir dann deinen 10. Kaffee nicht leisten kannst. Und ich glaube, und diese simple Mechanik habe ich in dieser Einfachheit noch in keinem digitalen System umgesetzt gesehen.
Aber im Grunde ist es ja eine Art Gamification, die du implementieren kannst.
Es ist eine Gamification, ja, aber es ist natürlich einfach, also das ist halt keep it simple and stupid. Und selbst wenn du beste, und es gibt so viele Gegenbeispiele, da kann ich jetzt, also aus eigener Erfahrung und sehr schmerzhaft, ja, wo du sagst, wow, wir haben ein System, das dem Kunden eine maximale Flexibilität ermöglicht, sein Loyalitätsguthaben ohne irgendwelche Einschränkungen, Grenzen oder sonstiges dann sofort irgendwie einzulösen. Und du fragst dich dann irgendwie so nach einem Jahr, warum ist die Einlösequote so gering? Mhm. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, wir haben das doch extra so gebaut, dass die Leute das dann auch einlösen können und dann machst du die Marvo, ja, das hat keiner verstanden.
Okay.
Ja, also weil du halt in dem, was du da den Leuten alles erzählen willst und so viel Zeit hast du und es nicht und es ist Low Involvement, machen wir uns nichts vor. Wenn du halt nicht ganz, ganz simpel das in einen 5-Wort-Hauptsatz packen kannst, wird es da draußen keiner verstehen.
Absolut. Wie gesagt, weil wir es auch andere Generationen haben an Konsumenten. Ja, das ist ja, machen wir uns nichts vor, wir leben ja auch in einem TikTok-Zeitalter, dass die Spanne, Informationen zu vermitteln, kürzer geworden.
Ja.
Auch die, stellenweise auch die Aufnahmefähigkeit, da gibt es ja auch Studien zu und so weiter und so fort. Und ich finde es immer so erstaunlich, wenn ich in den USA war,
ja,
oft urlaubstechnisch, und ich erschlagen wurde von Coupons, Anzeigen und so weiter. Oder selbst wenn du da in Supermärkten bist.
Ja.
Aber es ist gelernt. Ja, also die Leute dort, die horten ja Coupons.
Ja.
Sozusagen, weil sie genau wissen, ich komme mit einem Kilo Coupon und damit kann ich halt einen Wocheneinkauf erledigen. Das ist gelernt, dieses System. Ich denke, es ist ein bisschen komplizierter geworden in dem Sinne, genau was du sagst. Wie kommuniziere ich relativ zügig, schnell, nicht aktionistisch, sondern schnell, durchdacht meine Message, die ich rüberbringen will, mit dem Mehrwert, den ich denke, den ich rüberbringe.
Ja.
Ja, deswegen fand ich dieses Kaffee-Beispiel ganz charmant, weil es ist einfach zu verstehen. Ich weiß, was macht's mit mir, es bringt mir was und wo kriege ich's?
Ja.
Ja, Ende.
Genau, also das ist im Sinne von ein sehr kurzer Hauptsatz, ein Kaffee für einen Pfund, einmal pro Woche, das ist auf jeden Fall schon mal verflixt gut.
Ja. Ja.
Es hat hinten raus, glaube ich, in der Umsetzung noch so ein paar Hürden, aber das ist was anderes. Aber ich glaube, also das kriegst du rüber, ja.
Aber dann kommen wir wieder zum Thema Relevanz, weil Kommunikation im Idealfall soll ja Relevanz schaffen, nicht generisch sein, nicht austauschbar sein. Ist vielleicht ist eine Frage, über die wir, glaube ich, einen eigenen Podcast machen könnten. Aber die Frage ist, wie schafft man denn aus deiner Erfahrung, aus all den Jahren, die du hast, denn wirklich Relevanz? Durch was? Wenn wir jetzt erstmal Loyalty als Klammer nehmen.
Ja.
Weil das ist, was ich mich auch frage. Klar, was ist Relevanz? Das heißt für jeden immer was Unterschiedliches.
Ja.
Aber wie aus deiner Sicht, ich glaube aus vielen Jahren Blut, Schweiß und Tränen, was ist Relevanz und wie schafft man es wirklich in so einem System?
Jetzt sind wir wirklich philosophisch.
Ich weiß, ich schweife gerade ein wenig ab. Aber
also ich glaube, also wenn ich irgendwas gelernt habe in 26 Jahren, ist es, du brauchst diesen einen Consumer Insight, du brauchst diesen einen Satz, der versteht, der ein Spannungsfeld beschreibt, das für Menschen relevant ist.
Mhm.
Ja, also, und wenn das ist bei Knoffix, ich bin jetzt Mutter von 2 Kindern, ich habe wenig Zeit und wenig Geld und mittags um 12.30 Uhr ist Judgment Day, weil da muss was auf dem Tisch stehen, was auch schmeckt. Aber ich kann nicht kochen und ich habe wenig Zeit.
Also so wie ich.
Zum Beispiel. So, jetzt war das war jetzt noch nicht super präzise formuliert, aber sag mal, da hast du ein Spannungsfeld. Mhm. Und in dieses Spannung, das Spannungsfeld, das musst du verstehen und musst es annehmen und dann musst du sagen, so, mit Knoffix, Gelinggarantie, halbe Stunde fertig und für unter 8 Euro sind alle satt und glücklich.
Mhm.
So, dann schaffst du Relevanz.
Mhm.
Und wenn du dann noch weißt, okay, ich bin in einer komplexen Situation, nehme ich am Regal und ich mache es dir sogar noch einfach, indem ich weiß, die Topseller, nach denen du erstmal suchst, erstmal Basiskauf und ich habe 2 Kinder dabei und das ist gerade tierisch stressig, weil die wollen so eine Süßigkeit. und die mache ich dir einfach zu finden. Und wenn du dann mir noch 3 Minuten deiner Zeit gibst, weil du sagst, dann habe ich noch die Inspiration für dich. Und das kann man sagen, das ist ja total generisch, aber wie oft machst du das? Ja, und wir waren damals erfolgreich, als wir genau diesen Grundsatz wieder uns hervorgeholt haben. Und ich glaube, du wirst nur dann mit einer relevanten Lösung kommen, wenn du schon mal vorher verstanden hast, was das Problem ist.
Also die Lebenswirklichkeit des Konsumenten.
Genau. Sozusagen. Ja. So, und ich meine, die Lebenswirklichkeit ist zum Beispiel in Deutschland, dass der Marktführer im QSA trotz einer sensationellen App und zweistelligen Millionen aktiven Usern noch dreimal pro Jahr Papiercoupons verteilt.
Mhm.
Und die im Fernsehen bewirbt.
Ja.
Und im Radio. So, jetzt kann man sagen, das finde ich jetzt alles total doof und oh Gott, und das darf doch nicht sein. Aber man kann sagen, okay, das ist die Lebenswirklichkeit, in der wir sind. Und die Leute, die das anspricht, die sind gerade in der wirtschaftlichen Situation, dass sie jeden Euro zweimal umdrehen müssen.
Mhm.
Und damit muss ich mich auseinandersetzen. Und natürlich möchten alle weg von den Rabattschlachten und den Handzetteln, aber wenn du die aktuellen Wochenblatt, ja, das ist ja so dick und besteht aus alledem, ja, und kann dir dann sagt, ja, dann machen wir jetzt ein Loyalty-Programm und dann sind wir morgen die Handzettel los. Nein. Ja, also das ist auch irgendetwas, das wird auch nur langfristig funktionieren. Das ist nicht, ich hab's heute eingeführt, morgen den Benefit und im dritten Jahr kann und im zweiten Jahr fange ich schon an, das Ganze runterzudimmen, weil das von selber läuft. So funktioniert's halt nicht.
Ja.
Und ich glaube, dieses wirkliche Annehmen der Lebenswirklichkeit der Zielgruppe und dann zu sagen, ja, wenn die das wollen, dann muss ich es ihnen eben geben oder ich lasse es. Ja. Und wenn dann wirklich ein Retailer sagt, okay, ja, ich habe einen Discount-Kunden und ich habe einen Nicht-Discount-Kunden und ich weiß, was da triggert. Und es dann macht, dann zeigt es, die haben was verstanden. Ja, das ist dann mal outside in und nicht inside out. Weil ich habe ihn auch gefragt, sag mal, seid ihr wahnsinnig? das ist doch ein Konglomerat, ja. da kann man doch eine Tech-Plattform und so weiter. Und ich gesagt, nein.
Okay.
Und er hat gesagt, und glaub mir, Christian, es macht Sinn.
Also Sinn heißt, es schlägt sich in den Zahlen wieder.
Ja. Ja. Und allein das eine, der gesagt hat, ja, weil ich einfach weiß, dass das. Was diese zwei unterschiedlichen Kundengruppen bewegt und triggert, sind unterschiedliche Sachen. Und daraufhin haben wir das eine aufgebaut und daraufhin haben wir das andere aufgebaut. Und dachte ich mir, wow, das ist gut. Ja, da hat einer mal gesagt, ich investiere mal bewusst in Komplexität, um Insights und Bedürfnisstrukturen abbilden zu können.
Cool.
Das ist cool.
Das heißt also Investition in Komplexität, um es nachher einfacher zu machen.
Ja, beziehungsweise am Ende, guck mal, jeder von uns kann, egal in welcher Situation, aus mindestens 5 Angeboten wählen.
Absolut.
Ja? Ja. Und die sind meistens jetzt auch vergleichbar von dem, was sie leisten. So, also dann musst du halt schon irgendwo der sein, der besser das Bedürfnis trifft und der es besser auf den Punkt bringt.
Und vor allem, was du vorhin auch erzählt hast mit dem Beispiel davor, auch an den Touchpoints, wo du halt deine Endkunden auch wirklich
triffst.
Das sind ja verschiedene Touchpoints heutzutage. Du hast ja nicht mehr nur den einen.
Richtig.
Idealerweise. Klar gibt's noch Verticals, wo es vielleicht nur 2 sind, in Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, wenn halt für die besagte Company halt immer noch die Rabattcoupons funktionieren, weil sonst, ehrlich gesagt, sonst würde man das auch nicht machen, ja. Logischerweise. Das ist ja
kein Selbstzweck.
Ja, das ist ja, wie gesagt, kein Selbstzweck. So, auch wir haben nochmal hier eine Druckerei stehen und let's go.
Ja.
Ist, glaube ich, auch wichtig, wenn wir jetzt nochmal die Klammer nehmen zu Loyalty-Programmen, zu wissen auch, wo sind die Touchpoints, die ich eigentlich auch triggern möchte.
Ja.
Und durch was? Und wie werde ich, was du auch richtigerweise angesprochen hast, nicht generisch? Weil das ist draußen stellenweise ein Überangebot. Und wie mache ich da noch den Unterschied aus, wirklich? Ja. Und deswegen meinte ich ganz am Anfang, ob man dann nur durch Discounts oder Rabatte einen Unterschied macht. Sei dahingestellt, kann funktionieren oder nicht, aber ich glaube, so ein Mix aus vielen Modulen, die man zusammenbringen kann, kann es ja durchaus Sinn machen. Mal so ganz ein bisschen provokativ gefragt.
Ja.
Sind wir jetzt schon richtig tief in viele Sachen eingestiegen, aber angenommen, wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, Christian, pass auf, wir möchten ganz neu denken. Wir möchten jetzt wirklich ich sag mal, ein Loyalty-Programm oder ein Netzwerk oder was auch immer in diesem Bereich aufbauen. Wie würdest du heute, wenn du bei null anfangen könntest, jedes Mittel zur Verfügung hättest, komplette Freiheit, wie würdest du sagen, das wäre in Anführungsstrichen the way to go?
Also, das wären für mich, glaube ich, erstmal 5 bis 10 Fragen. Ja, nämlich, für wen machst du's? Was ist die Lebenswirklichkeit? Hast du die verstanden? was für ein Business-Ziel hast du denn? Wie kriegst du es einmal operationalisiert zu dem, was dieses Loyalty-Programm leisten kann und leisten soll?
Mhm.
Und wenn du sagst, okay, das ist das, was, das ist meine Verbrauchsrealität und das ist das, was ich mir vorstelle, diesen Match zu finden und dann zu sagen, gut, du möchtest, keine Ahnung, du möchtest dein diskontiertes Handzettelvolumen in den nächsten 5 Jahren um 30% reduzieren, weil du die Leute auf ein Loyalty-Scheme ziehen willst. Okay, dann verstehe, was ist das? Ja, und was wie müsste denn sowas aussehen, dass jemand auf ein vielleicht eher Experience-basiertes Spar arbeitet darauf hin, dass du irgendetwas kriegst, Modell? Wie müsste das denn funktionieren? Und wie kann man das so einfach machen, dass du jemanden davon wegbekommst?
Mhm.
Und das ist halt dann nicht, jetzt schick halt einen los, der uns überall vogelwild irgendwelche Benefits besorgt, die nichts kosten, weil die am Ende die Sache stark verwässern. Also es gibt ja so eine Jahrespromo, die so durch Deutschland rollt, meistens so am Jahresende.
Mhm.
Und da gibt's sicherlich tolle Dinge zu gewinnen. Und das ist ja so Loyalty über 3 Monate. Aber wenn man sich dann so anschaut, so dass die Basispyramide, da sind halt schon ab und zu Sachen, ja, ein 20-Euro Gutschein bei XY, wo man sich denkt, oh,
ja, könnte doch besser, echt? Gell?
Nee, also da finde ich, da fehlt dann so ein bisschen auch die Liebe. Ja, also ja, ich mache das halt, um dir zu sagen, ich habe da jetzt ganz viele tolle Benefits, aber ich weiß doch, dass ich mit den 5 Euro irgendwo A sowieso nichts werde, ja. B, die auch noch bei 5 anderen kriege und die Chance auf das BMW Cabrio, was sie mir davor hängt, ja, die ist dann halt 1 zu 1 Milliarde.
Ja.
Komischerweise, ja, habe ich dann 3 von diesen 4 Blumen schon gesammelt, aber diese 4. Blume, die will einfach nicht kommen. Und es ist ja okay. Ja,
so, aber das ist ein schöner Strauß.
Ein bisschen, ja, gut, es ist immer dieselbe Blume dann. Oder ähnliche. Also ja, also so ein bisschen Gamification ist dann ja schon okay. Ja. Ja, aber Masse ist dann halt einfach auch nicht unbedingt das, was dann am Ende zählt.
Aber ich fand ein Wort, was du gerade fallen gelassen hast, das Thema Liebe.
Ja.
Ja, weil ich finde das enorm wichtig. Das ist ja bei allem, was man macht, aber gerade halt in dem Bereich Kundenbindung. Ich glaube, man spürt sehr, sehr deutlich, wenn da keine, in Anführungsstrichen, Liebe dahinter steht. Also, also wirklich, will ich wirklich hier Mehrwerte schaffen oder mache ich es, weil ich es machen muss?
Ja.
Stellenweise, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das, glaube ich, ist ein super wichtiger Punkt. Wenn man sowas macht, dann sollte man, glaube ich, auch ein bisschen Herzblut und Liebe reinstecken. Den Konsumenten verstehen.
Ja.
Wie du sagst, Lebenswirklichkeit haben wir jetzt ein paar Mal gehabt. Aber wirklich so auch die Leidenschaft dafür haben, wirklich Mehrwerte wirklich darzubringen. Die man selber vielleicht auch gerne hätte. Ja, also klar, jeder seine andere Lebenswirklichkeit. Gibt's denn da irgendwas, wo du sagst, aufgrund deiner langjährigen Erfahrung, gemäß dem Case, den wir gerade haben, dem Fantasie-Case, dass irgendwas, was du auf jeden Fall weglassen würdest?
Also,
ich weiß, es ist keine einfache Frage.
Nein. Also, ich würde versuchen, Komplexität wegzulassen.
Mhm.
Und ich würde versuchen, den Maskierungsfaktor wegzulassen, weil die Leute sind blöd.
Ja? Was meinst du damit genau?
Ja, also hatte das mal, Loyalty-Programm wird von X auf Y umgestellt. Ja, es gab einen super Vorteil auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man aber festgestellt, was muss ich ausgeben, um einen Punkt zu kriegen?
Ratio
hat sich dramatisch verschlechtert.
Okay.
Weil irgendjemand gesagt hat, ja, keine Ahnung, ist zu teuer, wollen wir sparen oder sonstiges. So, also erstens mal, die Leute sind nicht blöd.
Mhm.
Ja, also worüber wurde dann in einschlägigen Foren diskutiert? Nicht, hey, dieses neue Programm hat einen tollen Benefit, den es gab, sondern jetzt kommt ein nicht zitierfähiges Wort, geben mir weniger für das, was ich da habe und das finde ich erstmal doof.
Nachvollziehbar,
ja. Ja, und fairerweise muss man dann ja sagen, wenn du dir anschaust, also mit wie viel Prozent deiner Gäste machst du eigentlich wie viel Umsatz, Ja, und natürlich, und wo macht das den größten Unterschied? Wenn ich alle 6 Wochen irgendwo mal hingehe und da mir irgendwo einen Kaffee hole, ja, in welchem Loyalty-Programm dieser Welt kriege ich da irgendwo groß? Aber das ist ja auch okay, ich erwarte es dann ja in dem Moment nicht.
Ja.
So, wenn ich aber irgendwo zweimal die Woche hingehe, ja, und da relativ viel Geld lasse, dann erwarte ich, dass da was zurückkommt, ja. Und mal ganz ehrlich, wenn diese 15-20% deiner Heavy User, wenn die plötzlich der Meinung sind, okay, Freunde, aber mal ganz ehrlich, jetzt passt hier irgendwo was nicht mehr, ich gehe jetzt mal woanders hin, wenn du nur einmal pro Monat weniger kommt, das siehst du aber sofort. Und das ist halt, glaube ich, so das Gefährliche. Also ich würde versuchen, Leute, wenn ihr sowas macht und wenn ihr, ja, und in allen kommerziellen Geschichten, bitte verpünktchen eure User nicht.
Okay.
Ja, ich
dann ist Brief, es Anti-Loyalty sozusagen.
Ja, es ist Anti-Loyalty. Ich habe mal einen Brief bekommen von einem Loyalty-Programm, wo ich seit über 20 Jahren mitbringe. Wir haben es einfacher gemacht und untransparenter. Und da dachte ich, oh, jetzt wird's gespannt. Wahrscheinlich passiert das Gegenteil. Also was muss ich jetzt machen, um diesen Status zu erreichen? Und da gab es dann plötzlich 3 Kategorien und nicht mehr 2.
Also es ist einfacher geworden.
Es ist total einfach geworden. Ist auch total transparent geworden. Ich dachte nur so, okay Leute, nice try.
Ja.
Zweitens, es ist jetzt garantiert nicht einfacher geworden, diesen Statuslevel zu erreichen, den sie alle erreichen wollen. Und das dritte war, verarschen kann ich mich selber. Und die haben immerhin in einen Brief investiert. Also sogar noch in Papier und eine Postkarte. Und das finde ich dann halt schon irgendwie doof. Ja. Und auf der anderen Seite gibt's gerade einen anderen Mobilitätsdienstleister, um auch mal ein positives Beispiel zu sagen. Bei denen bewege ich mich auf dem Boden und nicht irgendwie in einer anderen Dimension. Die es super transparent irgendwo haben. Das musst du tun, um einen Punkt zu verdienen. Das gibt's dir für einen Punkt. Wenn du so und so viele Punkte hast, dann gibt's eine Freifahrt. Und dann denkt man sich so, ey, wow.
Ja, okay.
Das verstehe ich, ja. Und nicht Hidden Catch und nicht nur 15 Bahnhofsgebühren und keine Ahnung, gilt auch nur, wenn Weihnachten auf Pfingsten fällt, sondern das ist ehrlich, das ist transparent. Und da finde ich, dann schaffst du damit auch einfach einen Mehrwert für den Kunden.
Das ist, glaube ich, schon fast ein schönes Schlusswort, sozusagen. Ja, weil es halt greifbar ist. Ja, das ist halt auch mega. Vielleicht so, ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde reden, vielleicht noch tiefer und vielleicht noch philosophischer werden. Aber das machen wir in der nächsten, wenn wir uns nochmal sehen. Nein, Scherz beiseite. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Offenheit auch. Ich glaube, das ist enorm wichtig, auch wenn man über gerade diese Thematik redet, weil ich glaube, wir haben gesehen, es ist komplex.
Ja.
Aber die Kunst liegt halt daran, die Komplexität einfach zu machen oder rauszunehmen.
Ja.
Und zwar nicht unbedingt vielleicht für sich selber oder für sich selber als Unternehmen, einfach für den Endkonsumenten.
Ja.
Im Endeffekt sind dann alle happy am Ende. Gibt es denn irgendwas quasi so als Rausschmeißer, wo du sagst, hey, das möchtest du der Welt draußen jetzt noch mitgeben, allen, die gerade vor den gleichen Herausforderungen stehen, die sich jetzt diesen Podcast angehört haben, wo du sagst, das ist was du noch mitgeben möchtest gerne?
Ja, ich glaube, so ein bisschen die Verdichtung, keep it simple and stupid.
Okay.
Ich glaube, das ist es. Und denk und hab deinen Kunden im Herzen.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz.
Super.
Vielen lieben Dank, Christian. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Danke dir.
Danke, Kai. Jetzt bin ich gespannt.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Ciao.